In einer Welt, in der man denken könnte, alle Bücher wären schon besprochen, entdecken Gunnar und Andreas die Perlen der Literatur auf der nebligen Abraumhalde der Popkultur. Willkommen bei der Stuhllektüre.
Und damit herzlich willkommen nach einer Ewigkeit zu einer neuen Folge Stuhllektüre. An meiner Seite, wie immer, Andreas Linksch.
Mir gegenüber der wunderbare Gunnar Krupp. Schön, dass es mal wieder klappt.
Ja, es hat lange gedauert. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum. Ich habe lange Zeit nicht mehr sowas lesen müssen. Das finde ich schon mal gut.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, warum das jetzt so lange gedauert hat.
Könnte es sein, dass wir in diesem Buch, obwohl es vielleicht nur 100 Seiten hatte, doch sehr lange zu knabbern hatten.
Ja, das kann sein.
Uns vielleicht auch nochmal den Podcast alles hinterfragt haben. Denn ein bisschen im Raum steht ja, finde ich, dass dieses Buch ja schon so eine Art Internet-Fantum auch hat. Das Buch ist ja durchaus was, was von vielen Leuten auf BookTok, auf Bookstagram diskutiert wird, besprochen wird, eben weil es diese Ausstrahlung hat, dass es absoluter Trash sein könnte. Und die Frage, die ein bisschen im Raum steht, finde ich heute, ist die Frage, ob das vielleicht das schlimmste Buch ist, was wir jemals gelesen haben.
Das wollen wir natürlich jetzt noch nicht verraten.
Nein.
Ja, 390 Bewertungen bei Amazon fand ich krass.
Ja.
Als ich das gesehen habe. Dann, ich war mir gar nicht, das war mir nicht bewusst, dass das wegen BookTok so, du hast das, glaube ich, reingeworfen, die ganze Nummer, oder?
Ja, also es gibt viele Creator auch, die das besprechen, die auf Instagram dazu Reels machen. Ich habe eine Podcasterin entdeckt, die ihre Mutter hat Stellen vorlesen lassen aus dem Buch, was ich stark fand und dann sofort gedacht habe, könnte ich niemals machen. Niemals möchte ich, dass meine Mutter solche Wörter benutzt, wie in diesem Buch.
Wir müssen eben sagen, worum es überhaupt geht. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Es geht um Evelyn Wren, gemolken vom Mountain Daddy.
Ja. Und Evelyn Wren hat sich da mit diesem Spezialgenre, möchte ich mal sagen, schon so eine kleine Berühmtheit auch aufgebaut. Da sie, hier sieht man übrigens bei mir im Momox Sale. Ich war nicht bereit, den Vollpreis zu zahlen.
Von 8 Euro oder wie soll
das ist? Ja, ich habe mir das für gebraucht geholt, weil ich dachte, ich muss jetzt anfangen, hier Prinzipien einzuziehen. Sowas gönne ich mir nur noch gebraucht.
Und waren die Seiten denn alle noch lesbar?
Das waren 20 Seiten, ne? Oder? Bei dir auch, ja. Und sie hat sich ein bisschen drauf spezialisiert, kann man sagen. Ich habe übrigens im Internet nicht viel zu ihr gefunden.
Ich habe natürlich auch gegoogelt. Ich habe sie hat einen Blog, wenn das die gleiche Evelyn Wren ist, hat sie da einen Blog, aber ChatGPT habe ich dann gefragt, ist sie das wirklich?
Ja.
Hast du auch gemacht?
Hm.
Und was hat ChatGPT gesagt? Das passt schon so von der Zeit und so und die auch literarisch, aber man muss auch sagen, literarisch, sie bespricht da bessere Literatur, als sie schreibt. Mhm. Und da kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, dass es die gleiche Person war. Sie sagt ja von sich selbst, College Professor by day and spends her night dreaming up hot stories.
Ja, das sind natürlich Sachen, die grundsätzlich, glaube ich, ein bisschen in das Profil passen. Dass man so denkt, wow, sie ist eigentlich eine gebildete junge Frau, die anderen Menschen was beibringt. Aber sobald sie nach Hause kommt, sobald sie die Krawatte locker macht, weil keine Ahnung, warum sie eine Krawatte trägt, denkt sie sich diese besonderen Fetischgeschichten aus. Denn das sind keine normalen Love- und Romance-Geschichten, sondern hier geht es schon um krasse Tabubrüche in Fetischform.
Ja, der Untertitel Tabu-Melk-Erotik mit jungfräulicher Huhkau.
Das musste ich googeln. Es heißt Human Cow.
Ah!
Ja.
Ich habe immer Huhkau. Ich wusste gar nicht, was das sein soll. Ja. Human Cow.
Es ist eine ganz normale menschliche Kuh. Und darum geht's natürlich auch viel. Denn ich muss sagen, vor diesem Buch war mir der Begriff Melkerotik gar nicht so geläufig.
Ich habe auch versucht herauszufinden, wie groß da so die Zielgruppe ist. Es gibt auf Reddit so einen kleinen eine Gruppe Melkerotik, Leute.
Wirklich?
Ja, ich habe so eine Gruppe gefunden, auch mit, ich bin einer Dings Ask Me Anything, da können wir nachher nochmal reingucken. aber Melkerotik war mir vorher auch kein Begriff. Ich kenne natürlich den berühmten Fickstutenmarkt.
Was? Das klingt wie so ein Fest in Norddeutschland. Das ist so
eine Fetischparty in Berlin, habe ich das mal irgendwo auf der Homepage gesehen, aber das waren nur Männer. glaube ich, die sich dann teilweise als Kühe und als Deckhengste ja, es geht hier direkt rein.
Ja, finde ich gut.
Ja. Sowas habe ich schon mal gehört, aber Melkerotik von in dem Sinne noch nie.
Habe ich auch noch nicht gehört. Ist keine klassische Smalltalk-Frage beim ersten Date, wenn man sagt, was magst du so, stehst du auf Melkerotik. Aber offensichtlich hat Evelyn Wren hier ein bisschen einen Nerv getroffen und so eine Art Trash-Smut-Buch, was auch immer, geschrieben. Insgesamt 100 Seiten.
116, glaube ich.
116, ne? Sind es, stimmt.
Nee, 110, okay, schon. 110. Ich habe 116 aufgeschrieben. Aber man muss ja ganz kurz einmal noch sagen, ich will einmal eine Frage zu Evelyn Wren noch stellen. Glaubst du wirklich, dass das eine Frau ist?
Das ist eine gute Frage. Ach doch, das glaube ich schon.
Ja?
Ich glaube nicht unbedingt, dass die Biografie, die auf Amazon Books steht, wirklich ihre Biografie ist, aber ich glaube schon.
Ja. Okay, was sagst du zum Cover?
Ja, das Cover ist natürlich stilisiert, zeigt uns einen bärtigen, ich würde sagen, pur maskulinen Mann.
Sieht ein bisschen aus wie ich natürlich,
klar. Ja, hat mich am Anfang daran erinnert, also wo wirklich der Schnäuzer übergeht in wirklich so einen enorm langen Bart und dazu auch einen Rucksack, ein eher, sag ich mal, ja, sehr rustikales Outfit. Was ich dann aber schön finde, dass die Haare nicht so ganz gefotoshoppt sind am Ende, also so ein paar Strähnen stehen oben links so ab, so das zeigt natürlich das Wilde in ihm, dass er dafür keine Zeit hat, sich diese Haare noch zurechtzulegen. So
wie bei mir auch
gerade. Genau, also ich sehe da sehr viele Parallelen.
Ich auch. Das Buch, Andreas, muss ich dir noch mal ganz kurz, ich sehe es auch so geil, sehe ich direkt hier so wie nennt man das denn hier, Triggerwarnung. Eine Triggerwarnung, genau. Mit Achtung, Breeding, Wife-Sharing, Age-Gap, Melkerotik.
Ja, das ist was ich letztes Jahr auch, als ich bei mir eine Silvesterparty veranstaltet habe, habe ich die gleichen Triggerwarnungen vorher rausgegeben. Das zeigt auf jeden Fall, was den Leser hier erwartet.
Okay, und ich muss noch einmal sagen, das Buch ist, wusstest du das, in Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Englisch erschienen.
Ah, okay. Also ein internationaler, nee, vielleicht nicht Bestseller, aber internationaler Seller auf jeden Fall.
Und ich glaube, das ist nicht, also Deutsch ist nicht die Sprache, wo es zuerst geschrieben wurde. Da sind ganz komische Wörter, Übersetzungsfehler. Ich glaube, das wurde mit einer Maschine übersetzt.
Ja, es gibt eine Stelle, wo mir das sehr aufgefallen ist. Als der Mountain Daddy von seinem Bullen erzählt, der Schicksal heißt. Und er sagt so sinngemäß, das ist Schicksal und mein Bulle heißt Schicksal. Und später kommt dieser Bulle nochmal und da wird der Bulle ganz normal als Destiny bezeichnet. Und es wird nicht übersetzt. Also kannst du da durchaus recht haben.
Sie sagen auch manchmal ganz weirde Sachen. Da kann ich mal ganz kurz noch das vorwegnehmen. Die sagt zum Beispiel auch, ich will nicht, dass du dich streitest. Statt, ich will nicht, dass wir uns streiten. Ja. Und dann auch zum Beispiel die flüssigen Augen der Kühe. Das ist mir auch...
Stimmt.
Was ist das denn für ein Ausdruck? Die flüssigen Augen der Kühe. Also ich weiß nicht, ob es in Englisch vielleicht anders ist, es dann funktioniert. Oder Kühe, die Viren. Viren machen doch nur Pferde.
Kühe, die Viren habe ich gar nicht
gelesen. Ach krass. Kühe, Viren, plötzlich. Ach, die Kühe, Viren, vor Freude, irgendwie sowas, wo ich denke so, hä? Das ist doch kein Kuhwort. Nicht Tu-Wort. Und funkelten Gregs Augen. Das fand ich noch dumm, das hat nichts mit Übersetzung zu tun. Funkelten Gregs funkelnde Augen. Das fand ist mir okay. Auch, wo ich dachte, wow. Überhaupt sehr viele dumme Adjektive. Sprachlich furchtbar. Na gut, aber jetzt können wir mal reinstarten. Und Andreas, bevor wir starten, habe ich dir natürlich was mitgebracht. Und du kannst es dir vielleicht schon denken. Ich habe nach einem Glas gefragt und natürlich habe ich uns eine leckere Milch mitgebracht.
Ah, oh, das ist toll.
Also, wann hast du das letzte Mal ein Glas Milch getrunken?
Ey, das ist bestimmt schon eine Woche her.
Wirklich? Trinkst du manchmal so ein Glas Milch?
Ich trinke so ein Glas Milch, weil ich Milch habe, die ich primär zum Kaffee benutze. Und dann so nach 6 Wochen denke ich, jetzt müsste ich die Milch langsam mal leer machen. Und dann trinke ich nochmal so 1-2 Gläser.
Und ich dachte, wir können dieses Buch doch nicht, wo es um Melkerotik geht. Und die ganze Zeit, jedes dritte Wort ist gefühlt Milch. Das können wir doch nicht ohne ein leckeres Gläschen Milch genießen.
Finde ich gut. Bitte hab keine erotischen Fantasien, wenn du gleich noch so einen Tropfen Milch an meinem Bart siehst.
Wenn du noch mehr Milch, ich stelle hier mal die Milch hier hin, da kannst du immer neu.
Ah, ich finde Milch super lecker.
Ach, das kann man ruhig trinken.
Ja, Milch ist unterschätzt, muss ich wirklich sagen, auch nach diesem Buch. Weil man ja nur denkt, man kann es trinken, aber man kann damit auch andere Sachen machen und zum Beispiel eine zugezogene Farmhand züchtigen. und ausbrüten. Brüten ist auch komisch übersetzt in dem Buch, ne? Also zwischen, da wird ganz oft das Wort Zucht wird auch ganz komisch verwendet, ja, dass man so denkt, so verwendet man doch Zucht gar
das
nicht. Hab
ich, das kommt bei mir auch noch. Sie ganz oft so von Zucht, ich muss dich züchten.
Ja, genau, ja. Also, wir sind in einer ja, Szene, wir haben Harmony, das ist ja ein junges Mädchen, das ihren den Strapazen ihres College-Lebens entflieht und sie findet Zuflucht bei Greg. Der ist auch noch der Ex-Freund ihrer Mutter und wohnt in so einer abgelegenen Farm in den Bergen von Montana und sie will quasi raus aus diesem Leben. Und geht erstmal zu ihm. Klar, der erste Gedanke, wenn man sagt, ich muss mal raus aus diesem Uni-Leben, könnte ich nicht einfach zum Ex-Freundin meiner Mutter fahren übers Wochenende? Und das ist so ein bisschen das Grundsetup von deren Treffen. Und er lädt sie dann in ihrem Auto ein und merkt auch recht schnell, ich zitiere, nun, er fand, dass Harmony gar nicht mehr so klein war. Sie war dünn, ja, zu dünn. Er hatte sich bereits vorgenommen, sie etwas aufzupäppeln. Aber dieser Körper. Greg schüttelte den Kopf, als ob er damit die schmutzigen Gedanken abschütteln könnte. Die Gedanken, die er über Harmony hatte, seit er sie vom Bahnhof abgeholt hat. Die Gedanken, von denen er wusste, dass er kein Recht hatte, sie zu haben. Sie war jung genug, um seine Tochter zu sein. Verdammt, sie war seine Tochter sozusagen. Er war eine Vaterfigur für sie gewesen, als er noch mit ihrer Mutter verheiratet war. Und da muss ich sagen, also über dieses normale Verhältnis von, okay, eine junge Frau fährt zu einem älteren Typen, der allein in der Farm lebt, fand ich es von Beginn an so ein bisschen irritierend, dass sofort diese quasi Tochter-Vater-Beziehung aufgemacht wird. Als zusätzliches Tabu.
Ja, es wird direkt aber auch, also das startet relativ schnell rein, dieses Buch, sofort.
Ja.
Und ich fand's auch krass, dass er also erstmal sofort will er sie mästen auch.
Ja.
Also du bist zu dünn, ist das und das und das und das. Also es ist auch so ein bisschen ein Fiederroman, da wird auch noch ein weiteres erotisches Fetisch bedient. Das fand ich auch stark, dass die Fetische, also versucht wird, alle Fetische abzuholen, also zumindest ein paar andere noch. Und das fand ich auch irgendwie weird. Dann geht er sie so an und während er ihr erzählt, dass er sie mästen will und dann noch gibt er die Milch zu trinken die ganze Zeit auch schon, ja, da fängt das schon an mit der Milch. Aber das habe ich noch nicht ganz verstanden in dem Moment. Da wusste ich noch nicht, okay, wo will das Buch hin? Was passiert hier eigentlich? Und hier haben sie ein relativ normales Gespräch am Abendbrottisch und eine Sekunde später, nachdem sie aufgegessen hat, bringt er sie ins Bett und hilft ihr dann direkt beim Ausziehen, wo ich denke so, okay, was ist denn jetzt los?
Also fast jede Szene wird am Anfang direkt sexualisiert. Es gibt gar keine normalen Szenen. Und wir sind hier immer noch in den ersten 10 Seiten gefühlt. Da ist das schon alles passiert. Genau, er hilft ihr dann, also sie fügt sich auch recht schnell in diese Tochterrolle.
Ja.
Und er fügt sich in diese Vaterrolle. Und es dauert wirklich keine 12 Seiten, bis ganz klar ist, dass die beiden hier miteinander vögeln werden. Die Frage ist nur, wann.
Genau, er findet dann ihren Vibrator und freut sich eigentlich auch so ein bisschen, dass sie schon offensichtlich sowas benutzt.
Ja, genau. Er kann dann irgendwie, er möchte ihre persönlichen Dinge in ihr Zimmer räumen und da fällt ihr natürlich fällt ihm der Vibrator raus und den steckt er dann erstmal in die Tasche. Ja, okay. Und dann sagt er hier, und das ist, wie gesagt, das ist Seite 5, da sagt er schon, er wusste genau, was diese Brüste bewirken konnten. Mit ein wenig Stimulation konnte er sie dazu bringen, die reichhaltigste, cremigste Milch zu produzieren. Genau wie seine prämierten Kühe.
Ja. Ja. Dann ist es auch so, dass sie dann ihren Vibrator nicht findet und befriedigt sich und er hört es und da ist schon, man weiß schon, oh, da passiert auf jeden Fall hoffentlich bald was.
Ja.
Aber ich war überrascht, dass es beim ersten Kapitel noch nicht zur Sache ging.
Ja, also wir haben das ja bei unserem Dino-Sex-Roman auch erlebt, dass es ja viel darum geht, offensichtlich diesen ersten Akt lange wie möglich hinauszuzögern.
Ja.
Es wird ja sehr viel geteased. Und hier kommt halt noch diese Komponente dazu, dass dieser ganze Verkehr ja auch hochstilisiert wird zu, nein, du musst erst bereit sein dafür.
Das geht, zieht sich halt durchs halbe Buch, ja, ja. Noch länger. Und
Du bist noch nicht bereit, gezüchtigt zu werden.
Nach dem ersten Kapitel habe ich gedacht, oh gut, man hat so ein kleines Spannungselement da reingebracht mit diesem Vibrator. Was passiert da wohl noch mit? Mhm. Das fand ich auf jeden Fall gutes Element schon mal.
Mhm, dass man da nochmal zurückkommt quasi. Ja. Ich habe hier noch eine Stelle. Diese Art und Weise, wie er mit seinen Tieren umging, war so sexy und gleichzeitig so sanft. Sie wollte eins dieser Tiere sein, sein Lieblingstier.
Genau. Und da muss man sich natürlich fragen, es ist ja super glücklich für diesen Typen, dass da eine Harmonie auf die Farm kommt, die zufälligerweise auch Melkfantasien hat.
Ja.
Wie viel Glück kann man denn haben?
Ja, das ist once in a lifetime. Ja. Dass sich da dieses Schicksal fügt, dass er ja auch gerade auf der Suche ist nach einer Human Cow und sich zufällig nur auch noch die Tochter seiner Ex perfekt für diese Rolle eignet.
Ein Glück, oder?
Das ist wirklich, so viel Glück muss man dann auch manchmal haben.
Ja, im zweiten Kapitel geht's dann direkt morgens los. Da treffen sie sich morgens beim Melken der Kühe.
Klar.
Da denkt man, okay, alles klar, das ist noch alles ganz nett. Dann gibt es zum Frühstück. Dann gehen sie zu Frühstück und sie nennt ihn auch direkt immer Daddy.
Ja, das habe ich mir auch notiert. Seite 22 ist das erste Mal, dass sie mehr oder weniger unverhohlen ihn Daddy nennt.
Ja, direkt.
Und spätestens da, also ich meine, ich finde das schon so, okay, dieses ganze Melkfetisch-Ding, okay, so be it. Das hat natürlich auch einen gewissen Schockcharakter. Aber, und dass sich vielleicht in heterosexuellen Beziehungen auch Mann und Frau mal Daddy nennen und so, alles geschenkt, klar. Aber durch diese Vater-Tochter-Ebene, finde ich, hatte das alles so einen ganz weirden Unterton, findest du nicht? Das hat sie ja auch gar nicht gebraucht, irgendwie. Nee,
die sitzt dann auch immer auf ihrem, direkt auf seinem Schoß die ganze Zeit. Und jetzt passiert in Kapitel 2 auch, was eigentlich auch relativ unspektakulär dargestellt wird, wo ich dachte, da könnten die aber mehr draus machen können, dass sie nämlich dabei sein sollen, wenn die jungen Kälber dem Zuchtbullen zugefügt werden. Damit die Kälber müssen gezüchtet werden, damit sie Milch geben, wird nämlich gesagt. Und da wird nämlich das, habe ich mir aufgeschrieben, dabei bin ich mir nicht sicher, ob das Wort züchten wirklich richtig benutzt wird.
Exakt. Ich glaube auch, das ist dann der Bulle Schicksal, der da um die Ecke kommt und quasi sich an den Kühen zu schaffen macht. Und sie beobachtet das Ganze natürlich aus nächster Nähe. Und das ganze Schauspiel erregt sie natürlich auch, klar.
Aber ich finde, hier wurde ein bisschen was verschenkt. Und die erotische Stimmung hätte da viel sehr, sehr leicht weiter angeheizt werden können. Da passierte mir zu wenig.
Kann ich verstehen, jeder, der mal auch mit einem Besamungstechniker unterwegs war, was ja die meisten wahrscheinlich schon waren, die wissen, wie viel Erotik in diesem brachialen Akt steckt von einem Bullen, der Kühe besamt. Da hat man wirklich einiges liegen lassen. Ja, kann man nicht anders sagen.
So, in Kapitel 3 hat sie dann auch diese Melkfantasie, natürlich, klar. Schleicht sich nachts nämlich aus dem Bett und geht an die Melkmaschinen der jungen Kälber oder der Kühe.
Nee,
der
Kühe. Sie greift sich dann heimlich so eine Pumpe auch. Und das ist natürlich, jeder, der das auch schon mal zu Hause probiert hat, weiß, das tut natürlich höllisch weh, gerade wenn man keine Milch produziert, tut das sehr weh und sie hat dann sofort wunde Nippel. Zum Glück, muss man an der Stelle sagen, ist in der Hausapotheke von unserem Mountain Daddy auch eine Nippelsalbe.
Ja, ich habe natürlich gegoogelt. Andreas,
das gibt.
Man braucht ja ein bisschen Content hier bei so einem kurzen Buch. Und ich habe natürlich geguckt, wie viel eine Melkmaschine für Kühe, ist das möglich, überhaupt die an die menschliche Brust ranzufassen? Und ChatGPT, sowohl ChatGPT und als auch Gemini, die beiden Doktoren meines Vertrauens, haben gesagt, das geht nicht so gut, weil eine Melkmaschine für Kühe erzeugt nämlich ein Vakuum von 40 bis 50 Kilopascal.
Mhm.
Und eine normale Melkmaschine ist ein bisschen weniger. Für eine Frau ist das viel zu doll, für eine menschliche Frau. Sie könnte die Brust komplett reingezogen werden, weil die sind ja auch so ein bisschen länger, die Zits.
Mhm.
Oh Gott, oh Gott. Und es könnte sein, dass die komplette Brust reingezogen wird. Es würde vermutlich komplett die Haut zerreißen und auf jeden Fall zu heftigsten Blutergüssen führen. Und diese Melkmaschinen für Kühe, die sind natürlich auch nicht so sensibel, diese Kutzeuter. Und die würden wahrscheinlich auch sehr viele Bakterien beinhalten. Also würde wahrscheinlich dann auch noch ein paar Infektionen dazukommen. Es gibt aber noch was.
Ja.
Es gibt aber offenbar im BDSM-Bereich Melkmaschinen, die optisch so aussehen wie die für Kühe, die dann aber doch mit weniger Druck arbeiten.
Also, und wie immer packen wir euch den Produktlink in die Folgenbeschreibung, falls ihr eine Melkmaschine mit dem Code Stuhllektüre für 20% rabattiert bekommen wollt, könnt ihr das machen. Und du sagst es natürlich auch, also Harmony übernimmt sich da natürlich komplett, setzt sich da einem großen Risiko aus und das lässt der Mountain Daddy natürlich ihr auch nicht durchgehen.
Ja, ja, sie wird erwischt.
Sie wird dabei erwischt und er ist fuchsteufelswild und muss eigentlich das machen, was an der Stelle nun mal passieren muss. Er legt sie übers Knie.
Ja, sie soll sich dann ausziehen, also Hintern frei machen und dann wird sie wirklich übers Knie gelegt und die Schläge, wie sollte es auch anders sein, sind natürlich hart und kräftig, aber ich glaube, sie findet es auch ganz gut.
Ja, diese Strafe steigert ihre Lust nahezu ins Unermessliche. Und ich glaube, dass der Mountain Daddy sich das ganz anders vorgestellt hatte. Denn was gedacht ja. war als Lehrstunde, macht sie und im selben Atemzug auch ihn nur noch geiler.
Ja, aber es ist noch nicht so weit.
Nein.
Er bringt sie dann ins Bett und sie gehen nicht einfach. Nein, er trägt sie ins Bett.
Natürlich.
Und man denkt so, okay, warum geht ihr nicht einfach?
Also sie wird auch mit jeder Seite dann jünger, habe ich das Gefühl. Und immer kindlicher, weil sie dann plötzlich auch weint, weil sie so sauer ist. Und Daddy, das tut mir so leid. Also mit jedem fortschreitenden Kapitel wird dieses Age-Play oder wie auch immer intensiver.
Am nächsten Morgen, Kapitel 4, wird zum ersten Mal gesagt, guten Morgen Baby, guten Morgen Daddy, das habe ich mir
auch geschrieben. Ist exakt mein Zettel auch, seit 38, guten Morgen Baby, guten Morgen Daddy. Ja, und dann heißt es hier noch, das Wichtigste zuerst, sagte Greg und stellte einen großen Teller ab. Du wirst keine Milch produzieren können, wenn du deine Kalorienzufuhr nicht ernsthaft erhöhst. Du bist jetzt zu dünn, um Milch zu produzieren. Alles, was du isst, dient nur dazu, dich am Leben zu halten. Wenn es dir ernst damit ist, müssen wir deine Ernährung verbessern. Butter, Vollmilch, das ganze Programm. Kannst du das für mich tun? Ja, Daddy, nickte sie. Und da wird das Buch auch ein bisschen zu einem Ernährungsberater, wo man sagt, ich mache gerade die Gemolken vom Mountain Daddy Diät. Ich trinke 6 Gläser Milch am Tag und esse 5-mal richtig herzhaft Abendbrot. Das muss ich noch sagen, als es dieses erste Abendbrot gab, also von dem, was der Mountain Daddy da so kocht, da könnte ich auch gut leben. Das war ja sehr herzhaft, sehr deftig, Würste, Fleisch. Ich kann schon verstehen, dass man auf der Hütte sich da gut fühlt.
Ich finde auch, man erfährt auch relativ wenig vom eigentlichen Hofleben. So.
Ja.
Die machen eigentlich nichts außer kochen und essen. Und mal geht er manchmal zu Kühen, zu den Kühen melken. Aber sonst, es kommt ja auch niemand, wo er mal die Kuhmilch, die Milch so irgendwo hinbringt oder sowas.
Nee, null. Er hatte auch mit dem Farmleben auch nicht so viel zu tun gefühlt. Er kümmert sich 1,5 Seiten mal um die Tiere und das reicht dann für das ganze Buch.
Genau. Ja, er gibt auf jeden Fall seinem Mädchen dann eine ganz normale Pumpe für Menschen, eine Abpumppumpe für Schwangere und dann soll sie erstmal damit üben, bevor es dann vielleicht nochmal an die richtigen Melkmaschinen für die Kühe geht.
Und auch das ist natürlich nicht nur ein reiner mechanischer Akt der Milchabgewinnung, nein, es ist wie immer eine erotische Komponente, also Leute, die sich hier einen reinen Melkroman reinziehen wollten, um vielleicht ihre eigenen Techniken zu optimieren, werden enttäuscht, denn auch das hat eine sexuelle Komponente, sie sagt, oh Daddy, stöhnte Harmony, als sie sich das vorstellte und ihre Hüften wippten auf dem Bett, als sie kam. Die Pumpe saugte an ihrer Titte, als sie kam und sie spürte einen köstlichen scharfen Schmerz, als ihre Brust einen winzigen Tropfen Milch in die Pumpe abgab. Sie hatte es geschafft, sie hatte ihren Milchfluss angeregt.
Ja, sie hat den ganzen Tag geübt, aber nur einen Tag. Ich weiß nicht, ob das, also ich bin ja auch nur ein einfacher Wissenschaftler. Ich weiß nicht, ob das wirklich...
Wir sind
so
nicht
Evelyn Rand.
Ja.
Hast du da vielleicht Erfahrung? Ich weiß es, also das
ist
doch.
Also sie ist ja Professorin, die Autorin, deswegen gehe ich davon aus, sie wird ganz genau wissen, was sie da erzählt. In meiner naiven Darstellung kann man doch als Frau gar keine Milch produzieren, solange man nicht ein Kind geboren hat.
Da habe ich im Reddit-Thread was anderes tatsächlich gelesen, dass das wohl doch möglich ist, wenn man...
What? Okay, krass, ja.
Ja, weiß ich nicht. Aber ist dir hier an diesem, ich glaube in diesem Kapitel ist das, ist dir da vielleicht ein Plotpunkt aufgefallen, wo man nicht, das kann doch nicht sein.
Nein.
Erzähl. Nein.
Erzähl.
Sie benutzt dort doch den Vibrator, den sie aber Kapitel später erst vom Mountain Daddy zurückbekommt.
Ah, okay.
Wo man denkt so, wo hast du den denn jetzt her? Den hast du eigentlich nicht. Aber sie benutzt den hier bei dieser Befriedigungsszene. Eigentlich kann das ja nicht sein. Da habe ich ja gesagt, ah, das ist ja doch ein bisschen unrealistisch, das Buch.
Ja, ach, ärgerlich. Also das hätte mich ja dann als Leser auch komplett rausgerissen. Schade, dass da doch so ein stümperhafter Fehler in so einem sonst so kohärenten Roman entstanden ist. Also das ärgert mich. Wird sie wahrscheinlich auch ärgern im Nachhinein. Ja. Und wahrscheinlich hat sie das auch schon 100-mal gehört von Freunden, die zu ihr gekommen sind, sagen, Evelyn, ganz tolles Buch. Aber sag mal, mit dem Vibrator, das kann ja eigentlich nicht sein.
Genau, in Kapitel 6 gibt er den nämlich erst wieder.
Und sie ist auf jeden Fall sehr aufgeregt, dass sie jetzt hier endlich Milch produziert hat. Und daraufhin sagt der Greg, er leckte sich über die Lippen, das ist die süßeste Milch, die ich je gekostet habe, mein Mädchen, das hast du gut gemacht. Jetzt habe ich eine Überraschung für dich. Eine Überraschung für mich? Harmonies Gesicht leuchtete auf. Greg ging zum Kühlschrank und holte eine dunkle Flasche heraus, dann öffnete er den Kronkorken. Das ist ein Stout-Bier. Die Bierhefe hilft dir, deinen Milchfluss anzuregen und mehr zu produzieren. Ich möchte, dass du jeden Abend eine Flasche zu deinem Abendessen trinkst.
Ja, das habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Sie soll jetzt jeden Abend auch Bier trinken.
Ja, also er verführt sie nicht nur, er füllt sie mit Alkohol ab. Und zwar, das ist verordnet durch eine väterliche Sorgfaltspflicht. Ja. Dass sie da jeden Abend ein Bier trinken muss.
Genau, dann pumpen sie zusammen ab. Und dabei kommt sie natürlich, aber merkt er gar nicht, glaube ich. Also das habe ich gar nicht, er reagiert da gar nicht drauf.
Ja.
Und dann sagt er noch abends, dass er am nächsten Tag einen sehr großen Trainingstag geplant hat. Was immer das bedeuten soll, man weiß es nicht so genau. Und dann ist das Kapitel eigentlich schon vorbei. Es war ein relativ kurzes, glaube ich.
Ja, und sie freut sich dann natürlich auf diesen Plan und sagt hier, so heißt es, dass sie mit der Hilfe ihres Stiefvaters bald die meiste Milch von allen Cowgirls auf den Berg bringen würde. Aber vor allem wollte Harmony ihrem Daddy zeigen, dass sie bereit war, gedeckt zu werden. Genau, da sind wir erst im 6. Kapitel dann angefangen. Und dann habe ich so ein bisschen in meinem Kopf auch so eine Rocky-Collage von sie trainiert gehört.
Aha, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Was? Das ist nämlich der Zeitpunkt, wo die Ideen ausgehen und es wiederholt sich viel, habe ich aufgeschrieben. Und der eine Tag ist genau wie der letzte, es wird gefrühstückt, sie müssen essen, sie wird massiert, weil die Brüste noch so wund sind.
Klar.
Und schauen sich nochmal den Bullen an. Training beginnt und das Training beginnt mit der Kuhmelkmaschine. Also nach einem Tag, nachdem sie dafür nicht bereit war, ist sie jetzt offenbar bereit. Und da habe ich mir aufgeschrieben, eine Trainingsmontage gewünscht, bevor es dann zum Triumph mit der Melkmaschine kommt.
Witzig, das ist ja witzig. Guck mal, da haben wir den gleichen Gedanken gehabt. Ja, man hätte ja auch so einen Kniff dann wählen können wie so einen Zeitsprung, um irgendwie ein bisschen Ratio da reinzubringen und zu sagen, naja, jetzt stellen wir uns mal vor, sie hat halt 4 Wochen nichts anderes erlebt.
Genau.
Und jetzt ist sie an dem Punkt. Nö, passiert nicht.
Ein Tag und dann ist sie plötzlich bereit für die Melkmaschine.
Ja. Und natürlich im Hintergrund ist immer noch die Frage, also das, um das nochmal explizit zu sagen, dass gerade Harmony natürlich den Sexualtrieb hat und auch mit ihrem Mountain Daddy schlafen möchte und er quasi eine Zeit lang darauf besteht, dass sie noch nicht bereit dafür ist, gedeckt zu sein. Das ist quasi so ein bisschen das Endziel, dass das damit verknüpft ist. Erst er entscheidet, wann sie überhaupt bereit ist, gedeckt zu werden.
Genau. Gut, und dann kommt es dazu, dass sie dann in der Melkmaschine angeschlossen ist und sie möchte dann auch, also wird dann von ihm dabei angefasst so ein bisschen, damit sie besser Milch geben kann. Das ist ja auch so, dass das dann besser funktioniert.
Klar.
Und dann gibt sie ihm einen Blowjob und er am Ende ihr den Vibrator endlich wieder, den sie aber schon ein Kapitel vorher benutzt hat.
So, und jetzt ist mir was aufgefallen, weil ich dachte, okay, wow. Wir lesen hier so einen Roman von enormen Fetischen. Vielleicht könnte man noch sagen, von einer sehr spannenden, aufregenden Beziehung. Aber wenn wir auf Seite 62 uns anschauen, wie dieser Blowjob denn beginnt, ohne dass ich das explizit bis zum Ende vorlese.
Ja.
So heißt es dort: Harmony öffnete gehorsam ihren Mund, als Greg sich ihr näherte und sein Schwanz von ihr vor ihrem Gesicht wippte. Und dann entfaltet sich diese Blowjob-Szene.
Mhm.
Bereits auf Seite 67 heißt es erneut: Harmony öffnete gehorsam ihren Mund, als ihr Stiefvater sich ihr näherte und sein Schwanz vor ihrem Gesicht wippte.
Das ist dir aufgefallen, dass beides mal das gleiche steht.
Ja, es ist Copy-Paste, noch drei Sätze weiter ist es exakt derselbe Paragraph. Und jetzt könnte man natürlich denken, oh, das ist ein krasser Lapsus vom Lektor, dass das exakt derselbe Wortlaut ist. Aber vielleicht will uns die Autorin auch nur sagen, dass selbst in so einer spannenden Beziehung, wo Tabus gebrochen werden, sich früher oder später Routinen einstellen. Und das ist hier schon nach zwei Tagen der Fall. Das heißt, hört auf, da draußen nach etwas Besserem zu suchen als eurem jeweiligen Partnergrad, denn selbst der Mountain Daddy muss sich denselben Blowjob zwei Tage hintereinander geben.
Sehr gut, das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, und dann sind natürlich alle Dämme ein bisschen gebrochen, denn es kommt zu unterschiedlichsten Arten von Verkehr, bis auf der gute alte Klassiker, der Vaginalverkehr. Ja. Der wird uns leider noch nicht gegeben. Und dafür, ich weiß nicht, ob du vorher noch was hast.
Nee, ich bin seit Kapitel 7. Ja. Sie gibt ihm dann einen Blowjob, möchte aber gedeckt werden. Ja. Und er sieht dann ihre, also sie zieht sich dann so aus und er sieht so ihre Hosenlosigkeit, sag ich mal, als Provokation. Ja. Und ist dann natürlich auch wieder sauer.
Ja. Das ist das zweite Mal, dass er da zur Tat schreiten muss und sagt, das geht so nicht, du möchtest zu viel von mir. Was natürlich nicht stimmt, weil wir in jeder Zwischenzeile lesen, wie sehr erregt er eigentlich ist. Und wir haben ja schon in Seite 3 gelesen, dass er sich, sobald er sie ins Auto eingeladen hatte, schon vorgestellt hatte, was er mit ihr alles machen kann. Also teast er sie da unnötig. Aber man kann auch sagen, er ist so verantwortungsvoll, dass er sagt, hey, ob du bereit bist, gedeckt zu werden, das kann ich gar nicht alleine entscheiden.
Ach so, ja, da bist du schon, ja. Ich fand nur, dass er dann Analsex bei dir
unter... Ja, okay, ja, stimmt, das gab's auch noch, stimmt, du hast recht, ja.
Und sie will das alles gar nicht. Also das ist dann natürlich auch so ein bisschen Torture-Porn jetzt auch noch dabei.
Ja.
Also sie will das gar nicht. Und aber das wird ja eine Lehre sein. Und netterweise darf sie dann noch den Samen schlucken von ihr, weil das ist ja gut für die Milch.
Das ist gut für alles ja auch. Also das ist vom Mountain Daddy ist das wissenschaftlich untersucht worden, dass das sehr gut für sie ist.
Genau, und du wolltest eigentlich darauf hinaus, dass jetzt im Kapitel 8 ihr gesagt wird, dass bald ein Arzt vorbeikommt.
Ja, auch da haben wir wenig Hintergründe zu seiner genauen Profession. Wir können seine Bildung an der Stelle nicht überprüfen. Wir müssen einfach aufgrund des Mountain Daddies glauben, dass dieser Mann wohl der Beste weit und breit ist, um bestimmen zu können, ob eine junge Frau bereit ist, gedeckt zu werden.
Genau. Und er sagt noch in Kapitel 8, er wird ihr vorher eine Medizin geben, damit sie darauf vorbereitet wird, was gar nicht passiert.
Ah, okay, das passiert auch nicht.
Nein, er sagt, ja, ich gebe dir noch eine Medizin, damit du das nicht so mitkriegst oder irgendwie sowas. Nö, macht er gar nicht.
Also, Seite 82, dieser Doktor kommt dann zu einer, ich sag mal, Anamnese, wie sie vielleicht sonst, glaube ich, nur für Privatpatienten zugelassen ist, kommt dann, guckt sich diese junge Dame genau an, Dr. Johnson ist das, und attestiert, wie ich sehe, hat sie einige Anzeichen von Prellungen in ihrem Hals, sagte der Arzt zu Greg. Ja, ich habe ihre Ernährung ergänzt, um sie vorzubereiten.
Ja.
Ausgezeichnet, sagte Dr. Johnson und machte sich eine Notiz auf seinem Klemmbrett. Und sie schluckt? Keine Schwierigkeiten? Das Schlucken ist in Ordnung, versicherte Greg dem Arzt. Sehr gut, sagte Dr. Johnson.
Ja, der Arzt macht dann auch was, dehnt so den Po dann auch mit so Kugeln, den Analbereich, wo man auch denkt, okay, mein Vater ist ja Arzt, ne, Andreas?
Hat er auch solche Kugeln zu Hause?
Und ich habe mich am Ende wirklich auch des Kapitels gefragt, ob das wohl wirklich ein echter Arzt gewesen ist, weil er macht dann auch irgendwann mit. Der Arzt zieht sich dann auch aus.
Genau, ja. Und da kommen wir dann quasi zu einem Wife-Sharing-Part, wie das am Anfang ja gesagt wurde, denn es ist jetzt wirklich soweit, der Arzt, dessen Abschlüsse wir nicht nachchecken konnten, attestiert ihr dann aber, ja, sie ist tatsächlich bereit, gedeckt zu werden.
Das ist schön, ja.
Und
er schickt dann eine Rechnung mit der Post, das hat er auch noch gesagt.
Völlig unnötig, niemand hat okay. Ja, genau, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, boah, das wird aber teuer, was ja, er da jetzt ja. alles macht an Sonderbehandlungen. Und ist auch nicht klar, ob, also das hat er auch nicht beantwortet, ob sie jetzt diese Nippelsalbe noch weiter nehmen muss oder nicht. Ob er da noch mal ein neues Rezept ausstellt. Aber es kommt dann zu dem Part, dass der Arzt sagt, okay, jetzt dringen Sie doch mal in Ihre Stieftochter ein. Und um sicher zu gehen, dass das wirklich mit ihren Prellungen im Hals genauso schlimm bleibt, würde ich mich dann da auch vergnügen.
Genau. Und da klingt das die ganze Zeit so, als würde Harmony das gar nicht wollen am Ende des Kapitels, wo ich dachte, das ist ja irgendwie ein bisschen weird, weil sie will das ganze Buch nichts anderes. Und das ja. fand ich ein bisschen verwirrend.
Nein heißt an der Stelle natürlich nein. Nur weil ja. sie das 90 Seiten lang wollte, wissen wir natürlich, heißt es nicht.
Und ich dachte, dass der Deckvorgang das komplette der komplette Höhepunkt dieses Buches ist. Mhm. Aber nein, es ist tatsächlich, kommt dann noch ein Kapitel mehr. Und ich dachte die ganze Zeit, was kann denn noch kommen?
Du hast recht, es fühlt sich auch wirklich wie so ein Epilog an, nachdem man so einen Film gesehen hat, wo es so eine krasse Action-Szene gibt. Und dann
beruhigt vielleicht erfährt sich man alles. Mehr über das Leben am Hof, dachte ich.
Das Leben am Hof, vielleicht zieht der Doktor jetzt doch zu den beiden aufs Land, weil er sagt, ich möchte hier gerne eine 1-zu-1-Betreuung gewährleisten. Und stattdessen finde ich aber, überrascht uns die Autorin mit einem Happy End, was ich so in dieser Einsamkeit von Montana fast gar nicht erwartet hätte.
Zwillinge.
Ja.
Sie bekommen dann Zwillinge, sie wurde tatsächlich gedeckt und geschwängert. Alles, was sie sich je erträumt hat im Leben, ist in Erfüllung gegangen. Und sie nennt ihn ab jetzt nicht mehr Daddy, sondern Stier.
Und natürlich, jetzt wo sie schwanger ist und so viel Milch auch produziert, deckt er sie wirklich in aller Regelmäßigkeit.
Und darf er aber auch.
Darf er natürlich, das ist alles auch unter ärztlichen Augen genehmigt.
Er darf machen, was er will mit ihr. Das haben sie vereinbart.
Das haben sie vereinbart.
Hat er vereinbart, sagt man ja so.
Und es endet mehr oder weniger fast schon kitschig mit "Ich liebe dich, Daddy", flüsterte sie. "Ich liebe dich auch, kleines Mädchen. Und ich werde mich immer um dich und unsere Babys kümmern. Das verspreche ich." Und dann, sie wusste, dass sie in seiner Umarmung sicher und geborgen war. Sie war zu Hause.
Ja.
Und das hatten wir ja fast vergessen. Es ist ja eigentlich die Geschichte einer jungen Frau, die ausgezogen ist, sich von diesem College-Druck zu befreien.
Ja.
In der Einsamkeit von Montana einen Neuanfang zu beginnen. Und wer sind wir denn darüber zu richten, dass sie nun mal mit dem Mountain Daddy einen Züchtiger und Ehemann gefunden hat?
Ich als großer Literat muss aber sagen, mir fehlt so ein bisschen der Spannungsbogen und reale Konflikte. Es gab durchaus Konflikte, ja, als sie zum Beispiel seinen Sperma klauen wollte.
Klassische Konflikte aus der Literatur.
Aber ich hatte den Eindruck, dass diese Konflikte auch nicht so ganz, da schwang immer so ein bisschen trotzdem noch so Erotik mit und die waren auch nicht so ganz ernst gemeint von den beiden.
Es gab eine Szene, die mich so ein bisschen irritiert hat, irgendwie in auf den ersten 20 Seiten, weil man sich ja schon fragt, wieso haut sie denn jetzt auch von ihrer Mutter ab, was ist denn da passiert?
Genau.
Und dann gab es so plötzlich einen Paragraphen, wo sinngemäß sie sagt, ja, irgendwie ihr Ex-Freund hat sie auch verfolgt und sie hat um ihr Leben gefürchtet und ist abgehauen.
Ja, das habe ich auch noch
aufgeschrieben. What?
Der Spannungsbogen war ja nicht da. Also es wurde natürlich auf die Balsamung irgendwie hingearbeitet, aber da habe ich jetzt nicht drauf hingefiebert. Ja. Und ich dachte auch, was ist denn mit dem Ex-Freund? Da hätte man doch noch irgendwas machen können. Eine überraschende Wendung. Irgendwie fehlte mir da was. Klar. Der Arzt, dass der auch mitmacht, habe ich auch nicht kommen sehen, aber das hat mir jetzt nicht gereicht.
Ja.
Also, weiß ich nicht. Das fand ich ein bisschen schade, wurde Potenzial verschenkt.
Ja, zumal diese Szene auch so deskriptiv war, dass man so dachte, wow, okay, das ist ja eine krasse Backstory. Da hätte man ja auch lapidar, wenn man das nur aus dem Weg hätte bekommen wollen als Autor, hätte man sich ja irgendwas Lapidares überlegt und gesagt, wir hatten einen riesen Streit, ich musste jetzt einmal wegfahren. Und dann hätte man da nie wieder dran gedacht, aber dadurch, dass es so war, okay, sie muss um ihr Leben fürchten, dachte ich auch, dass vielleicht hinter der Maskerade von Dr. Johnson ihr Ex-Freund steckt.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, aber so tief ist es nicht gegangen.
Hast du noch mehr Laktophilie heißt es, glaube ich.
Laktophilie-Bücher
gelesen?
Nee, habe ich nicht. Aber man darf ja auch nicht vergessen, ich weiß nicht, ob die anderen Bücher in der Reihe, die sie auch noch geschrieben hat, ob das so anthologiemäßig ist.
Nee, sind andere
Protagonisten.
Ja,
das heißt,
weil die Geschichte ist ja auserzählt.
Ja, aber das ist alles, was wir von Harmony und Greg erfahren haben, von diesen beiden so spannenden Charakteren, die ein bisschen ja auch sind wie Romeo und Julia, nur mit einem deutlich höheren Pädophilie-Faktor.
Ja. Ich habe dir noch zwei andere Bücher mitgebracht.
Oha.
Die habe ich einfach, weiß ich gar nicht, warum ich die bestellt habe. Aber ich dachte, falls du noch mal sowas Ähnliches lesen willst, Andreas, habe ich noch das hemmungslose Balzverhalten der Drachenwandler. Das wäre doch vielleicht was, wow, für dich.
Von Eva von Rosendorn.
Und ja, ich habe noch ein Buch von Eva von Rosendorn für dich. Im Bann des Kriegspriesters. Das ist nämlich auch so ein Ding. Straight to gay Fantasy.
Wenn
Straights überzeugt werden, gay zu werden.
Okay, im Bann des Kriegspriesters.
Die habe ich dir auch gekauft.
Nun gut. Okay, also da muss man ja sagen, hier, ich habe ja hier direkt so ein Bücherregal in der Nähe.
Und leg die mal alle rein, ja.
Ja, und ich glaube, die Leute fragen sich wirklich, Katja Krasavitsches Biografie war da schon drin, Jeremy Fragrance, Jurassic Lust. Die werden nicht glauben, dass nur eine freaky Person hier in der Straße ja, diese ganzen Bücher da regelmäßig reinlegt.
Ja, aber ich weiß halt auch nicht, wie groß ist denn diese Szene? Diese Milchszene.
Das ist eine gute Frage. Man denkt ja schon bei jeder Frau, die in der Öffentlichkeit stillt, ob sie damit nicht einfach nur die Milchfantasien von fremden Männern befriedigen will.
Bei den
meisten
ist es wahrscheinlich so, ja.
Und gar nicht einfach ihr Kind nur ernähren.
Aber sie hat natürlich auch noch geilere Bücher geschrieben. Hier, Schwanger vom Mountain Daddy gibt's noch, Gezüchtet vom Mountain Daddy.
Ja.
Also, da gibt's auf jeden Fall noch mehr zu holen. Wenn man das Buch mochte. Ist auch bei Kindle Unlimited, glaube ich, drin.
Mhm.
Kann man sich eigentlich mal reinlesen in die ganze Dinge, in diese Reihe.
Und wenn wir uns denn jetzt fragen würden, war es denn das schlechteste Buch, was wir bisher gelesen haben?
Das Jeremy Fragrance Buch war ja auch so scheiße.
Das war auch scheiße. Also, ich meine, wir haben natürlich schon Bücher gehabt, die Hunde geschrieben haben. Ich würde das aber schlechter einordnen als das, was der Hund geschrieben hat.
Ja, vermutlich war es das Schlechteste.
Weil, ich meine, es hat natürlich zum Glück auch nur 100 Seiten. Das finde ich ganz gut. Ich finde aber diese Plotholes, die du jetzt nochmal herausgestellt hattest, die ich auch so gar nicht auf dem Schirm hatte, diese Copy-Paste-Absätze, von denen es, glaube ich, auch mehrere gibt, wo wirklich einfach Wort für Wort geklaut wurde, diese mangelnden Übersetzungsdinger. Und ich finde schon diese sehr plumpen, also ein Tabubruch jagt den nächsten, fand ich schon alles irgendwie.
Es passiert mir auch zu oft das Gleiche. Dann massiert er wieder da die ganze Zeit die Brüste.
Ja.
Und dann weiß ich nicht, es ist mir zu viel dasselbe.
Check ich auch. Würdest du denn drin schmökern oder das verhökern, frage ich dich.
Ich würde mich schämen, dafür Geld zu nehmen. Deswegen würde ich es ja, ich nenne es natürlich trotzdem Verhökern, na klar.
Ja.
Es ist ein Schundroman.
Finde ich auch. Es ist ein Schundroman. Und ich finde, er ist nicht so trashig, weil das dachte ich im Vorfeld vielleicht ein bisschen, dass man den gelesen haben muss, im Sinne von, der ist so scheiße, dass es dann kippt in, das ist schon wieder Kult. Das finde ich nicht. Ich finde, das gibt Smut und wie heißt es, Dark Romance, auch einen schlechten Namen, dieses Buch. Weil das ist wirklich Quatsch. Und ich frage mich da schon, warum so viele dieser Romane auch weiterhin produziert werden. Also das ist ja wirklich, schießt der wie
Pisse aus dem Boden. Es ist, glaube ich, schnell gemacht. Vermutlich jetzt auch heutzutage mit KI einfach gemacht.
Ist das im Eigenverlag?
Ja.
Hab ich gecheckt.
Ja, na klar. Ne?
Ja, gut. Damit würde ich sagen, sind wir schon eigentlich am Ende von unserer heutigen Episode Stuhllektüre. Ich habe ja auch schon was für dich geholt. Können wir ja schon mal teasen vielleicht.
Das sieht aber ganz Prinz der Magie, Christian Schmidt.
Ja, dein Weg ins Reich der Magie. Öffne das Tor zu den verborgenen Kräften in dir und erlerne die Grundlagen der Hexenkunst. Und ich glaube, dass in diesem Buch vielleicht auch ein, zwei Rituale drin sind. Und das könnten wir ja dann einfach machen.
Also ich will diese Rituale auf jeden Fall machen.
Oder?
Ja, toll. Finde ich gut. Dass
wir hier mal ein bisschen was verwünschen. Und das ist ja wirklich gerade so ein Trend, dass es wieder zurückgeht zu so Hexen, alten Ritualen, Zaubersprüchen, alles so ein bisschen unter dem Deckmantel der Selbsthilfe.
Es ist auch ein schönes Buch.
Ist ansehnlich, ne?
Ja. Aber dazu mehr dann in der nächsten Folge.
Gut, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Hören. Falls ihr happy seid mit dieser Episode, dann lasst doch gerne auch 5 Sterne da auf Spotify und lasst auch einen Kommentar da. Man kann ja auch kommentieren bei Spotify.
Ja, stimmt.
Das lesen wir uns natürlich alles durch. Natürlich auch auf Instagram freuen wir uns weiter über Buchwünsche. Da kommen auch immer mal wieder Buchwünsche rein, was ich ganz schön finde. Das gucken wir uns alles an und sehen uns hier bei der nächsten Folge Stuhllektüre. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.